Ich habe einen Vers von Franz von Assisi. Man kann ja von Franz von Assisi halten, was man will. Er hatte seine guten Seiten, er hatte die Wahrheit auf der einen Seite, nicht ganz. Aber er liebte Jesus, auch wenn er verrückte Dinge gemacht hat, die nicht so in Ordnung waren. Er hat einen Bettelorden gegründet, ist betteln gegangen und ist dann aus Assisi auch rausgejagt worden, weil die sagten, wir haben hier schon genug Bettler und jetzt kommt ihr auch noch und bettelt hier. Ja? Er wollte sich halt ganz erniedrigen. Aber wir, die wir Jesus nachfolgen, wir sind keine Bettler. Wir betteln auch Gott nicht an. Ich hoffe, dass ich darüber im Laufe dessen, was ich hier noch sagen werde, genauer etwas sage. Ja, wir sind keine Bettler. Wir sind Kinder Gottes und der Vater im Himmel versorgt seine Kinder und wir müssen ihn nicht anbetteln, auch nicht anbitteln. Wir müssen erfassen, wie es wirklich ist. Gut, aber er hat gesagt, und das hat mich angesprochen, gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht anzünden. Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, die kommt. Aber wir können ein Licht anzünden. Und das ist unser Job. Ja, wir sollen Licht sein in der Finsternis. Und jetzt komme ich nochmal dazu. Jesus ist das Licht. Und er hat gesagt, und ihr, in Klammern, die an meinen Namen glaubt, ihr seid die Lichter. Und das sagt mir, du und ich, wir sind keine Lichtträger, sondern wir sind durch die Geburt aus dem Geist Gottes Licht geworden. Wir sind das geworden, wonach der Teufel seine Hand ausgestreckt hat und weil er rebelliert hat und nicht mit dem, wie Gott ihn geschaffen hat, zufrieden war, alles verloren hat. Und der Teufel ist so sauer auf uns, dass wir das einfach aus Gnade geschenkt bekommen haben, dass wir aus Gott geboren worden sind. Wer aus Gott geboren ist, ist göttlichen Geschlechts und Gott ist Licht. Das heißt also, was da in dir geboren wurde, ist Licht. Natürlich, dein Körper ist Lichtträger. Aber du als Person bist Licht geworden. Halleluja. So, und das Licht soll hervorkommen, soll hervorleuchten. Die Herrlichkeit des Lichtes Gottes soll aus uns hervorleuchten. Das ist Gottes Wille. Hallo, das ist Gottes Wille. Wir beten doch, dass sein Wille mit uns geschehen soll. Ja, und Jesus möchte, dass wir das beten, dass sein Wille mit uns und durch uns geschehen soll. Wie im Himmel, so auf Erden. Durch dich und durch mich soll das Reich Gottes kommen, sichtbar werden für die Welt. Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes gekommen ist und er meinte damit sich selbst. Als er da war, war das Reich Gottes da in Israel. So, und jetzt ist das Reich Gottes da, wo du bist. Und es soll kommen und es kommt hervor, wenn es durch dich Licht wird in der Nacht dieser Welt. So, und von daher, das, was politisch so weltweit so läuft, letztendlich unser Kampf dagegen richtet erstmal nichts aus, außer, dass wir Licht sind und Licht drängt die Finsternis zurück. Ja, und wenn das Licht entrückt wird, wenn die Lichter, wenn die aus Gott Geborenen entrückt werden, dann kommt die Nacht. In dem Maße, Jesus sagt, es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Und das wird dann eine schreckliche Zeit auf Erden werden. Ja, so, und wir sind es, als Lichter, die die Nacht erhellen und somit zurückhalten, was der Teufel durch die Politik so tun will, um den Menschen Böses zu tun, um die Menschen in Angst zu halten, um die Menschen zu knechten, um die Menschen zu kontrollieren, um die Menschen auszuwringen. Der Teufel ist der Räuber und er möchte unsere Lebenskraft. Und wisst ihr, wie der Teufel an unsere Lebenskraft kommt? Wenn er uns verführt hat zur Sünde und wir dann sündigen, dann zieht er durch das, was wir tun, was man Sünde nennt, zieht er die Lebenskraft aus uns heraus und gebraucht sie für sich selber. Denn er ist ja nicht mal mit Gott verbunden. Er selber hat keine Lebenskraft. Er ist der große Dieb. Er weidet sich daran, wenn es uns Menschen schlecht geht. Ja, weil er dann seine Macht über den Menschen, denen es schlecht geht, beweisen kann, zeigen kann. Er ist machtgierig und und wenn es ihm gelungen ist, uns zur Sünde zu verführen, dann hat er Macht über uns bekommen und saugt uns aus. Aber wenn wir Buße tun und sagen, Herr, es tut mir leid, Jesus, du hast am Kreuz diese Sünde auf dich genommen, du hast dich mit mir als Sünder identifiziert, dein Blut ist geflossen, dein Blut hat mir meine Sünde vergeben, dafür danke ich dir. Dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von unserer Sünde und von der dadurch hervorgekommenen Ungerechtigkeit. Und dann empfangen wir neue Kraft von unserem Gott Jesus Christus, der das Leben ist. Wir benötigen Lebenskraft. Amen. Halleluja. So, Udo hat neulich hier Markus 9, Vers 24 zitiert. Es ging um jemanden, der wollte, dass Jesus heilt. Also Markus 9, Vers 24. Markus 9, Vers 24, da heißt es, und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir von meinem Unglauben. Ach, schade, du hast nicht Luther genommen. Jetzt ist Luther da. Eben war es Schlacht. Das sollte doch ein Geheimnis sein, was ich entlüften wollte. Hast mir jetzt die Show gestohlen dadurch. Okay, aber da heißt es, sogleich schrie der Vater des Kindes. Das Kind war besessen von einem bösen Geist, wenn ich mich recht erinnere. Und der Vater sagte zu Jesus, bitte heile meinen Sohn, heile mein Kind. Und Jesus sagte, dass der Glaube vonnöten ist. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Darüber haben wir nachgedacht. Ich habe da schon so lange drüber nachgedacht. Warum heißt das, hilf meinem Unglauben? Das heißt, das hört sich so an, mach meinen Unglauben stärker. Hilf ihm auf, oder? Na, das kam bei mir immer so an. Aber jetzt können wir die Schlachterübersetzung lesen. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Darum geht es doch, ja. Wir wollen loskommen von Unglauben. Und das möchte Jesus, dass wir loskommen von Unglauben. In einer Bibelübersetzung, die sich das Buch nennt, da steht, steh mir bei gegen meinen Unglauben. In gute Nachricht, hilf mir Vertrauen. Hoffnung für alle, hilf mir meinen Unglauben zu überwinden. Neue evangelistische Übersetzung, hilf du meinem Unglauben ab. Neue Genfer Übersetzung, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Schlachter Übersetzung, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Lass uns doch sagen, wenn du dahinter stehst, wenn du loskommen willst von Unglauben, dann sag mit mir, Herr Jesus, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben, loszukommen von meinem Unglauben. Amen. So, und das dürfen wir und sollen wir beten, wenn wir merken, da ist Unglaube. Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Ich will den loswerden. Ich will nicht länger im Unglauben sein. Der Unglaube ist eine Kraft. Und diese Kraft, die ist zwingend, die zwingt, nicht zu glauben oder nicht glauben zu können. Hast du die Kraft des Unglaubens schon mal erlebt? Richtig wahrgenommen, wie die wirkt? Ja, wie die zwingt, nicht glauben zu können? Es ist eine Kraft des Teufels. Unglaube ist eine Kraft des Teufels. Und Glaube ist eine Kraft Gottes. Halleluja. Und der Glaube zwingt nicht. Hast du das auch schon mal erlebt, dass der Glaube nicht zwingt? Das ist wichtig zu wissen. Im Großen und Ganzen, das Leben mit Jesus ist ein Leben der Freiheit. Jesus zwingt mich nicht, ihm zu folgen oder in dem zu sein, was er macht. Und ich merke, dass ich immer wieder sage, Herr Jesus, ich möchte in dem sein, was du machst. Bitte hilf mir, ich will im Glauben sein. Ich habe zu bekunden, dass ich in Jesus sein will und dass er in mir sein soll. Und das macht den Unterschied. Der Teufel zwingt, mit ihm zu sein. Ja, das ist wie, dass man so eine Zwangsjacke anhat und in dem gehen muss, was er vorhat. Aber wir haben die Möglichkeit zu rufen, Jesus, befrei mich, hilf mir, dass ich loskomme von dem Unglauben, hilf mir aus dieser Zwangsjacke des Teufels. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, in Bezug zu dem, was da auf uns zukommt, zu dem Standbild, dem Leben eingehaucht wird, zu diesem Supercomputer-Roboter. Ja? Und alle Menschen sollen angeschlossen werden an diesen Super-Roboter, an diesen Super-PC-Computer und sollen vom Computer gelenkt werden. Der Computer empfängt Signale, ja, der kann messen, wie es dir geht. Und auf der anderen Seite gibt er dann Impulse und sogar Gedanken, wie wir denken sollen und wie wir handeln sollen, was wir tun sollen. Totale Kontrolle. Und der, mit dem ich gesprochen habe, der sagte mir, es wäre doch gut, wenn wir an solch einem Computer angeschlossen wären und dann nur noch Gutes tun würden. Ich habe ihm gesagt, das Gute, das wird dem Bösen dienen und das Böse wird das Gute benutzen, ja, damit das Böse zum Ziel kommt. Ich habe ihm gesagt, ich will unter keiner Kontrolle sein, dass ich immer, die bewirkt, dass ich immer gut sein soll und immer gut bin. Das will ich nicht. Ich will nicht gezwungen werden, immer gut zu sein. Du auch nicht? Ich will nicht in dem System sein, was bewirkt, dass ich immer gut bin und nicht anders kann. Das ist furchtbar. Und ich habe ihm gesagt, ich will gut sein, aber in dem Gutsein meines Gottes Jesus Christus. Und der überlässt es mir, mich zu entscheiden, ob ich das will oder nicht. In jedem Moment. In jedem Moment. Ja, und ihm vertraue ich, und er ist keine Maschine, er ist das Leben. Ich will in Gottes Gutsein sein. Und er zwingt mich nicht einfach so, gut zu sein. Das ist auch teuflisch, wenn ich gezwungen werde, gut zu sein. Oder? Halleluja. Der aus Gott geborene Geist in mir, der ist gut. Halleluja. Und meine Seele will dieses Gute Gottes in mir, in Christus. Meine Seele will gekleidet werden mit dem Guten Gottes. Mit Gott, der keine Maschine ist. Mit Gott, der Liebe ist und der mich liebt. Schlag doch bitte mal auf Sprüche 4 ab Vers 20 bis 22. Sprüche 4 ab Vers 20 bis 22. Mein Sohn, also wir gendern hier, ihr Frauen, ihr seid auch Söhne Gottes. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinem Reden. Wenn du es nicht richtig verstehst, dann halt die Hand hinters Ohr und mach dein Ohr, dass es besser hört. Lass sie nie von deinen Augen weichen, meine Worte, sagt Gott. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Das Wort Gottes, wenn wir es aufnehmen, bewirkt in uns Ordnung, Harmonie. Das Wort Gottes ist logisch. Johannes 1, Vers 1, dort steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und im Griechischen steht für Wort Logos. Am Anfang war Logos. Und Logos war bei Gott und Gott war Logos. Gott denkt logisch. Und der Teufel, der Lügner, denkt unlogisch. Und Unlogik bringt Chaos hervor und Logik bringt Ordnung hervor. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist Logos und die Wahrheit ist logisch. Die Wahrheit bringt Ordnung und Harmonie. So, und wenn wir Gottes Wort in uns haben, Jesus, das lebendige Wort Gottes, als Person, in Christus in uns, und dann von außen das Wort Gottes hören und in unserer Seele aufnehmen. Ja, das ist ein Unterschied. Christus in uns ist Geist und unsere Seele, ja, ist noch nicht so geistlich. Und sie benötigt das Wort Gottes, damit sie geistlich wird. Und dann kommt von innen Christus, die Kraft des Geistes, und von außen der Heilige Geist, dass unsere Seele anfängt, logisch zu denken. Und das bewirkt Ordnung in unserer Seele. Ordnungsdenken. Und Ordnung bringt Harmonie. Und Harmonie bewirkt, wenn wir Harmonie hier in der Gemeinde haben, Ordnung, die Ordnung Gottes hier ist, dann arbeiten wir zusammen in Harmonie und tun das Werk Gottes. Und die Kräfte Gottes, die wirken durch Ordnung, durch Harmonie. Wo Unordnung ist, da stolpert man, sage ich einfach mal platt, ja, da kommen die Kräfte, die können dann nicht fließen und sind dann zerstörerisch und bringen Chaos. Und in Chaos versucht der Teufel, seine Unordnung aufrechtzuerhalten und die Unordnung als Ordnung darzustellen. So, und das Wort Gottes bewirkt Ordnung in unserer Seele, in unserem Denken. Und wenn die Ordnung in unserem Denken ist, dann wird auch unser Handeln in Ordnung sein. Und dann sagen die anderen, ja, der ist in Ordnung. oder die. Halleluja. So, und wenn unser Denken in Ordnung ist und unser Handeln in Ordnung ist, dann wirkt sich das auf unseren Körper aus. Dann kommen auch die Organe wieder in Harmonie miteinander und fangen wieder an, nach der Weisung Gottes zu arbeiten. Und deshalb heißt es dort, denn die Worte Gottes, sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib oder ihrem ganzen Körper. Ist irgendwie doch verständlich, ne? Also wenn die Kraft des Lebens in mir wirkt und ich gut gesättigt bin durch das Leben Jesu Christi in meiner Seele, dann braucht meine Seele nicht die Befriedigung des Essens von außen. Ja, der Körper benötigt die Speise. Aber dann gebe ich mich nicht dem Fressen hin, sondern ich esse. Wie ist das? Jemand hat mal das Beispiel gebracht. Zum Beispiel mit einer Katze. Ja, die kriegt das Essen, Fressen vorgesetzt und die frisst so viel, wie sie benötigt für ihren Körper. Und wenn du der Katze sagst, friss mehr und die vielleicht dann noch hinschleppst und eintuckst, dann guckt sie dich an, dreht sich um und geht von dir weg. Haben wir so beobachtet, ne? Also, die fressen nicht. Tiere fressen, so sagt man das. Aber nur das, was sie benötigen. Und ja, und wenn wir durch den Geist Gottes in unserer Seele befriedigt sind, dann essen wir so viel, wie wir benötigen. Dann sagt zwar der Mund mehr, es schmeckt so gut, aber der Bauch sagt bitte nicht. Du weißt doch, es könnte dir, wenn du zu viel davon isst, wieder schlecht gehen. Und wenn man, das sagt der Bauch, das sagt der Geist Gottes, denk daran, dir ging es oftmals schlecht, weil du zu viel gegessen hast. Das war schon Fressen. Genauso ist das auch mit Trinken, auch in Bezug zu Alkohol. Ja. Der Apostel Paulus hat ja gesagt, trinke ein bisschen Wein, damit es deinem Magen besser geht. Das heißt also, die Bibel spricht über Mäßigung. Das heißt, das Wort Gottes sagt, sei mäßig. Ja, übertreibe nichts. So ein alter weltlicher Spruch sagt, allzu scharf macht schadig, wenn man ein Messer schärft. Wenn man es allzu doll schärft, ja, dann bricht da in der Klinge was raus und es wird schadig. Und ich war ja mal Büromaschinenmechaniker und da war der Spruch, wenn man die Schraube anzieht, nach fest kommt lose. Wenn man zu doll anzieht, dann überdreht man die Schraube und dann bricht sie ab. So, und das Wort Gottes, es gibt uns Lebenstipps. Und wenn wir das aufnehmen, dann sind unsere Gedanken dann entsprechend und unsere Gedanken bestimmen dann unser Handeln. Jetzt Psalm 107, Vers 20. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Hui, entkommen. Ist doch eine schöne Übersetzung, ne? Das ist jetzt mal die Schlachter wieder. Hab mich selbst gewundert, weil ich das nicht bei Luther so gelesen habe. Aber ich fand es gut, was die Schlachter da sagt. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben, dass sie dem Tod entkamen. Halleluja. Er sandte sein Wort. Er sandte sein lebendiges Wort. Und das lebendige Wort ist der Sohn Gottes. Gott selber ist das lebendige Wort. Und es wurde Mensch. Und das Wort wurde Mensch. Und das Wort, welches da Mensch wurde, ist Jesus Christus. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wenn du die Evangelien liest, und du hast schon die Evangelien gelesen, dann weißt du, Jesus ist umhergezogen und hat alle, die vom Teufel überwältigt waren, gesund gemacht. Hat die bösen Geister aus Menschen ausgetrieben, die die Menschen krank gemacht hatten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und wisst ihr, Jesus sitzt jetzt zwar zur Rechten Gottes des Vaters in der Himmelswelt, aber er hat uns gesandt, um gesund zu machen. Wisst ihr, das Wort wurde Fleisch, damit jetzt du und ich, wir das Fleisch, das Wort werden. Das haben schon alte Gläubige aus dem 1., 2., 3., 4. Jahrhundert gesagt. Das Wort, Gott, der Geist ist, wurde Fleisch, damit wir jetzt, die wir Fleisch sind, Geist und somit das Wort werden können. Und wir wollen doch das Wort werden. Und deshalb lesen wir das Wort, deshalb hören wir dem Wort zu, weil das Wort in unser Herz eingehen soll. Wir vereinigen uns mit dem Wort. Und Christus in uns vereinigt sich mit dem Wort. Christus in uns ist der Geist des Wortes. Wir werden zum Wort. Und jetzt sendet Gott, der Vater, dich und mich durch Jesus Christus als das Wort Gottes, um gesund zu machen. Jetzt bist du dran, jetzt bin ich dran, in dem zu gehen, was Jesus macht. Aber dazu brauchen wir Gnade, dazu benötigen wir Glauben, dazu benötigen wir den Heiligen Geist, ja, dazu benötigen wir die Demut, dass wir wissen, es ist Gottes Geist. Und Jesus ist im Gottesgeist und es ist im Grunde Jesus, der durch uns wirkt. Das Wort, er hat uns zum Wort gemacht. Und das Wort, zu dem er uns gemacht hat, müssen wir aufnehmen von außen, so wie er es jetzt tut, so wie ich es selber jetzt tue. Ich nehme mein Wort, welches ich spreche, selber auf. Ich brauche das, was ich da gerade sage. Ja? So, in dem Maße, wie du das Wort Gottes in deinem Herzen hast, es kommt zuerst als gute Saat. Ja, es wirkt noch nicht sofort. Die Saat muss aufgehen. Und deshalb sollen wir das Wort in unserem Herzen behalten. Wer mein Wort hält, sagt Jesus, der ist es, der mich liebt. Und der Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung in ihm nehmen. Worin nehmen die Wohnung? In dem Wort, welches wir aufgenommen haben. Das ist ihre Wohnung. Und neulich ist mir mal aufgefallen, das ist auch schon wieder Jahre her. Denk doch mal über das Wort nach. Wenn du das W wegstreichst, wie heißt dann das Wort? Ort. Das Wort ist der Ort, worin Gott wohnt. Das heißt also, weil er ja Geist ist, er wohnt in seinem Wort, das ist der Ort, worin er wohnt. Und das heißt, er wohnt im Wort in unserem Herzen. Das ist der Ort, das Wort. Und wir werden vereinigt mit dem Wort. Wir sind dann im Wort zu Hause. Das Wort ist der Ort, worin wir wohnen. Mit ihm. In ihm haben wir Gemeinschaft im Wort. Seid ihr noch? Oder habe ich jetzt alles durcheinander gebracht? Alles gut, ne? Okay. So, und Jesus hat uns gesandt als das Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Nur das Wort, welches wir sprechen, macht die Kranken gesund. Erst zuerst Jesus und jetzt Jesus durch uns. Er in uns und wir in ihm, totale Einheit. Das heißt, er ist das Licht der Welt und wir in ihm sind das Licht der Welt und er in uns. Er hat uns gesandt, sein Werk zu tun. Also du bist gesandt, als das Wort und gesund zu machen. Und er rettete sie, dass sie nicht starben. Leuchtet das ein? Oder war das eine zu hohe Mathematik des Wortes? Es ist Jesus, der heilt. Und wir sind mit ihm vereinigt. Und er will es durch uns tun. Sein Wort, welches wir aufgenommen haben und uns mit dem Wort vereinigen lassen, bewirkt Heilung. Ich habe mir hier notiert, Gott und sein Wort sind eins. Gott und sein Wort sind eins. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und was er war, das ist er und wird es in Ewigkeit bleiben. Gott und sein Wort, Gott ist das Wort. Man kann es aber nicht umdrehen. Man kann nicht sagen, das Wort ist Gott. Letztendlich schon. Aber das führt zur Irritation, dann kommen die Schlaumeier und sagen, wenn das Wort Gott ist, dann ist ja eigentlich jedes Wort, was gesprochen wird, auch die Lüge Gott. Und von daher drehe ich es nicht um, sondern sage, Gott ist das Wort, in Klammern, der Wahrheit. Logos. Logisch. Ist logisch. Halleluja. So, und dann habe ich mir notiert, Gottes Thron steht auf seinem Wort. Gottes Thron steht auf seinem Wort. Das heißt also, er regiert durch sein gesprochenes Wort. Er sitzt auf dem Thron und von dort her regiert er. Das Wort sitzt auf dem Thron. Und der Thron ist der Regentenort. Und er regiert von dort aus mit seinem Wort. So wichtig ist, dass wir wissen, dass Jesus bezahlt hat. Er hat bezahlt für unsere Heilung. Er hat bezahlt für unsere Versorgung. Er hat bezahlt für Schuldentilgung. Er hat bezahlt für alles, was wir getan haben und was daneben war, was Sünde war. Er hat bezahlt, um uns da rauszuholen. Und die Bezahlung war sein Tod am Kreuz. Der Sündelohn ist der Tod. Jesus hätte am Kreuz nicht sterben können, wenn ihm nur alle Sünden und alle Krankheiten und jedes Verderben aufgelegt worden wäre. Hätte diesen ganzen Packen da auf sich und um sich herum gehabt. Wäre hochgegangen bis ins Weltall, zur Rechten und zur Linken, um die ganze Erde herum. Er wäre da drunter gewesen und hätte nicht sterben können. Warum nicht? Weil er selber nicht gesündigt hat. Und weil er selber nicht gesündigt hat, hätte er den Lohn der Sünde nicht bekommen. Die Sünde ist der Weg zum Tod. Aber er hat selber nicht gesündigt. Also hätte er nicht sterben können. Das ist wichtig zu wissen. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, er, der Vater im Himmel, hat den, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was heißt das? Jesus hat sich dort am Kreuz mit dir und mit mir als Sünder identifiziert. Oder anders gesagt, er wurde, was du warst, Sünder, ohne selber gesündigt zu haben. Er hat sich identifiziert. Er hat dich und mich in sich aufgenommen und wurde, was wir waren, Sünder. Er wurde dort am Kreuz zum Sünder, ohne jemals gesündigt zu haben. Er hat dich und mich nicht dort nur ertragen, sondern sich vereinigt mit dir und mir. Und deshalb konnte er sterben. Er hat den Lohn der Sünde dort am Kreuz auf sich genommen. Er wurde, was wir waren, und er litt unseren Tod. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt identifizieren wir uns mit ihm als die Gerechtigkeit Gottes in seiner Auferstehung und sind geworden, was er ist, Gerechtigkeit. Halleluja. Mit Leib und Leben. Halleluja. Oh, wisst ihr, die Bibel sagt, dass die Gerechten gesegnet werden. Du bist nicht von dir aus die Gerechtigkeit, sondern in Christus Jesus. Du darfst dich mit ihm identifizieren. Und im Mahl des Herrn, was wir vorhin genommen haben, vereinigen wir uns oder bekunden damit, dass wir mit ihm vereinigt sind. Mit Leib und Leben, das meint mit Leib und Seele, das meint mit Leib und Blut. Vereinigt sind. Die Gerechtigkeit in ihm. Halleluja. Und Gerechtigkeit ist Leben. Und wisst ihr, es findet mit jedem von uns eine Umkleide statt. Wir sind hier in dieser Welt in einer Umkleidekabine. Wir werden entkleidet von unserer Selbstgerechtigkeit und ziehen die Gerechtigkeit Gottes an. Wir ziehen an, was wir geworden sind. Wir ziehen das, unsere Seele zieht das an. Halleluja. So, wir sind aufgrund von Gnade in diesen Stand gekommen. Aus der Gnade heraus kommt der Glaube. Und aus dem Glauben heraus kommt die Gerechtigkeit. Und aus der Gerechtigkeit heraus kommt der Friede. Und aus dem Frieden heraus und aus der Gerechtigkeit kommt der Gehorsam. Aus Glauben kommt die Liebe. Aus Glauben, oder andersrum gesagt, die Wahrheit, die gepredigt wird, bewirkt, dass aus der Gnade der Glaube hervorkommt und wir im Glauben der Wahrheit gehen können. Also Jesus hat den Preis bezahlt. Lasst uns mal schauen, Jesaja 53. Da wird uns das sehr nahe gebracht, was er für uns getan hat, Jesaja 53. Und lasst uns mal Vers 4 und 5 lesen. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Für wahr, das meint, es ist tatsächlich wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Warum haben zum Beispiel die Wikinger das Evangelium erstmal abgelehnt? Weil die wollten mit einem Gott, der geplagt und geschlagen wurde, nichts zu tun haben. Das haben die als Schwäche angesehen. Aber wenn man genau hinschaut, war das Stärke, dass er stellvertretend für uns dort gelitten hat und gestorben ist. Das ist Stärke. Und irgendwann haben sie es auch erkannt. Waren wir schon durch mit dem Vers? Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Seine Wunden sind die Bezahlung für unsere Krankheit, für unsere Gebrechen, dass Heilung geschieht, dass wir geheilt werden von unserer Krankheit, geheilt werden von unseren Gebrechen. Er hat gelitten, damit wir das Gegenteil davon erfahren können. Anstatt Krankheit, Gesundheit, anstatt Gebrechen, körperliches Wohlergehen und Beweglichkeit und keine Behinderung. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Sei geheilt in Jesu Namen. Geheilt, 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 geheilt. Du bist geheilt. Ich bin geheilt. Er hat den Preis bezahlt für unsere Heilung. So. Wir nehmen an, was er für uns getan hat. Wisst ihr, Glauben heißt annehmen. Wir nehmen an. So, wir müssen nicht um Heilung betteln. In Jesaja 53 steht, da müssen wir wissen, Jesaja lebte ungefähr 500 Jahre, bevor Jesus am Kreuz starb. Und er hat das prophetisch schon gesehen, und da steht, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also vor Christus hat er schon gesagt, dass wir es sind. Nicht, dass wir es werden, sondern dass wir es sind. Und wenn ich geheilt bin, muss ich dann noch um meine Heilung betteln? Ich sage danke. Danke, dass ich geheilt bin. Du bist mein Heiler, du hast mich geheilt. Du wirst mich nicht heilen, sondern du hast mich geheilt. Der Preis ist bezahlt. Du bist geheilt, ich bin geheilt. Heilung gehört dir. Muss ich bei irgendjemandem, selbst wenn es Gott ist, wenn es mir geschenkt worden ist, wenn ich es habe, noch darum bitten, betteln? Ich sage danke, danke, dass du es mir gegeben hast. Danke, oh Gott, danke, danke, danke. Es gibt ein Problem. Der Feind, er versucht uns beständig dazu vernebeln, dass wir das nicht richtig erfassen. Und dann kommen wir doch wieder ins Bitten und Betteln. Ja, und schon sind wir nicht mal im Glauben und schon sind wir im Unglauben. Weil der Glaubende hat. Der Glaubende hat. Wer glaubt, der hat. Es steht in Matthäus Kapitel 7 unter anderem: Bittet, so wird euch gegeben. Wisst ihr, dieses Wort bitten haben die Bibelübersetzer so geschrieben, weil sie nicht verstanden haben, dass wir schon haben. Und das hat die Christen so irritiert und hat die Christen zu Hühnern gemacht, die nicht aufsteigen können in der Kraft des Glaubens. Um in der Kraft des Glaubens zu fliegen wie ein Adler. Das Wort im Griechischen, welches dort steht, ist aiteo, aiteo, und meint auch begehren, haben wollen, danach trachten, dass das, was man hat, geschieht. Ich begehre, was ich habe. Das ist so, ich nehme mal dieses Beispiel und nehme es jetzt auch wieder. Wenn ich 10.000 Euro auf meinem Bankkonto habe, gehe ich dann zur Bank und sage, bitte, geben Sie doch 5.000. Ich gehe hin und sage, ich hätte gern von meinem Bankkonto 5.000 ausgezahlt. Mit dem Bewusstsein, dass ich es habe. Und wenn dann die Person, die mich da bedient, Ärger macht, dann sage ich, schauen Sie genau hin, das ist meins und das, was mein ist, das will ich jetzt ausgezahlt bekommen. Und so ist das auch mit der Heilung. Ich bin geheilt, ich habe die Heilung und ich will sie ausgezahlt bekommen. Und der Feind, der Teufel mit seinen gefallenen Engeln, die machen in der Zwischenwelt, im zweiten Himmel, ja, der Engel kommt mit dem, was ich habe und er ist der Bote, ein Engel heißt ja Bote, und will mir bringen, was mir gehört, was ich angefordert habe. Also ich fordere an, was mir gehört. Ich bitte nicht darum, ich bin höflich und sage, bitte, das, was mir gehört, ich fordere es jetzt an. Der Bote soll verhindert werden mit dem, was er mir bringen soll, was ich erbeten habe, was ich angefordert habe. Ah, ich falle auch immer wieder in dieses Erbeten zurück. Ne? Das sitzt so drin. Ne? Was ich angefordert habe, der Bote kommt, wird verhindert und ich bete gegen die Mächte der Finsternis, dass sie den Boten nicht länger aufhalten können. Aber auf der anderen Seite danke ich für das, was ich habe. Das gehört zusammen. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Ja, dem sollen wir Widerstand entgegenbringen. Geistliche Kriegsführung. Aber die andere Seite ist, dass ich Gott danke, dass ich es habe, weil es ja mir gehört. Heilung gehört mir. Jesus hat sie mir geschenkt. Ich danke dafür. Solange es noch nicht sichtbar geworden ist, was ich habe, was mir gehört, ist dieser Dank ein Opfer. Psalm 50, letzter Vers. Ich denke, das ist Vers 23. Psalm 50, letzter Vers. Wer Dank opfert, der preist mich. Was heißt das? Das heißt, ich preise ihn dafür, was er mir geschenkt hat. Ich bekunde mit diesem Opfer, dass ich es habe, dass es mir gehört. Und es ist so lange ein Opfer, solange es noch nicht in der sichtbaren Welt Realität geworden ist, was mir gehört. Wenn es da ist, was mir gehört, dann ist es kein Opfer mehr, dann ist es ein Dank ohne Opfer. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Jetzt lass mal sehen, was Schlachter da übersetzt. Dem zeige ich das Heil Gottes. Es gibt eine Übersetzung, da heißt es, wer Dank opfert, der preist mich oder ehrt mich. Ich durch Dankopfer gebe ich zu verstehen, ich glaube dir. Das, was ich angefordert habe, das gehört mir und was mir gehört, kommt zu mir. Es setzt sich durch und es kommt zu mir. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Das geht so ein bisschen von dem ab, was andere Übersetzungen sagen, aber wahrscheinlich mit dem gleichen Sinn. Andere Übersetzungen sagen, dass dann eine Bresche geschlagen wird, ein Weg gemacht wird, auf dem dann das Heil oder das, was mir gehört, zu mir kommt. Ist so eigentlich ganz einfach. Ne? Nur wir dürfen uns in der Phase, wo der Bote unterwegs ist, nicht irre machen lassen und nicht von dem Glauben abbringen lassen. Glaube sagt, es gehört mir, ich habe es. Und wer in diesem Glauben ist, der ist in einer lebendigen Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht lebendig ist, die wartet darauf, dass es einem gegeben wird. Ich hoffe, dass das zu mir kommt. Aber die Hoffnung des Glaubens ist, ich habe es, es ist auf dem Weg, ich bin guter Hoffnung, lebendiger Hoffnung, es kommt zu mir durch und es kann nicht verhindert werden. Das ist Glaube. Glaube und Hoffnung und Liebe. Die Liebe ist insofern wichtig dabei, dass ich mich von Gott geliebt weiß, dass ich weiß, er liebt mich. Und weil er mich liebt, hat er es mir geschenkt durch Jesus Christus. Und er liebt mich und er sorgt dafür, dass das, was mir gehört und was ich hier auf Erden brauche, was ich angefordert habe, dass mir das der Bote, der Engel bringen wird. Ich vertraue ihm, weil er mich liebt, deshalb kommt es durch. Fertig, Punkt, aus. Teufel, da ist nichts zu machen. Es kommt zu mir, was mir gehört, der Bote ist auf dem Weg und ich danke meinem Gott dafür und es steht geschrieben, wer mir Dank opfert, der ehrt mich, der verherrlicht mich, der bekundet damit, dass er glaubt, der ist gute Hoffnung, diese Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung, da wird der Weg geschlagen und es kommt durch. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Also, wir behalten unter anderem, Heilung gehört mir, weil Jesus es mir geschenkt hat. Aufgrund von Gnade und nicht, weil ich so ein guter Prediger bin oder neulich wieder ein paar gute Taten getan habe. Nein, das zählt überhaupt nichts. Ich brauche Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und immerzu Gnade. In jedem Moment. Selbst wenn ich Gutes getan habe, will ich vor Gott damit nicht aufwarten. Was bin ich? Ohne Gnade ein unnützer Knecht. Jesus hat darüber gesprochen. Ja. Ein Knecht verrichtet am Tag seine Arbeit, kommt mit verrichteter Arbeit abends zu seinem Herrn und Jesus sagt, der Herr sagt ihm nicht, komm, setz dich zu mir an den Tisch und iss und trink mit mir, sondern sagt, warte auf, ja, bring mir das Essen und das Getränk. Und wenn der Herr dann gegessen und getrunken hat, dann darf auch der Knecht sich selber wohltun mit Essen und mit Trinken. Also, ich will vor Gott nicht mit meinen guten Werken aufwarten. Hat keinen Zweck, der sagt, komm, tu auch das noch, mach das und jenes und naja, irgendwann darfst du dann auch mal. Aber Gnade ist anders. Gnade, wer in Gnade und durch Gnade lebt, der ist kein Knecht. Der ist ein Kind Gottes. Ein Königskind. Ist ein Herr. Aber in diesem Zusammenhang, mein Körper ist ein Knecht. Der hat mir nicht zu sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Meine Seele ist die Braut Christi und die Braut hat einen Herrn, den Bräutigam, und die hört auf den Bräutigam. Und der Bräutigam sagt der Braut, was die Braut dem Knecht zu sagen hat, dem Körper. So rum ist es richtig. Nicht der Körper bestimmt, wie ich zu handeln habe mit meinem Körper, sondern letztendlich Jesus. Jesus sagt es der Seele und die Seele sagt es dem Körper. Der Körper sagt, morgens bleib doch noch ein bisschen im Bett. Ruh dich noch ein bisschen aus. Denk mal hier oder da oder darüber nach. Die Seele hört auf den Herrn und die sagt, Körper, steh jetzt auf. Du hast genug geschlafen. Werde wach. Aber manchmal ist die Seele auch so, ach, es ist so angenehm, jetzt hier noch zu liegen. Der Körper gibt mir Wohlbefinden im Bett. Aber Jesus sagt der Seele, höre, steh auf und sag deinem Körper, dass er das tun soll. König David hat seiner Seele befohlen, Psalm 103, erster Vers, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in dir ist, seinen heiligen Namen. Wir fordern im Geist unsere Seele auf, dass sie den Herrn loben soll und alles, was in ihr ist, seinen heiligen Namen. Und die Seele bewegt den Körper, nicht der Körper die Seele, sondern die Seele bewegt den Körper. Das heißt also, der Körper muss seinen Mund auftun und Jesus loben und preisen und ihn anbeten. Osbakashirke, hey, hoppo rabatashe kalanyos subalu, robus intelligiate, rabatshea. Die Auslegung. Viel.
Ja, deine Wege. Denn er wird es gut machen.
Amen. Und?
Ich kann im Moment nicht.
Danke.
Was, der Herr sagt nicht, ich kann im Moment nicht.
Was gut ist und was der Herr von dir verlangt, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Herrn.
Amen. Na siehst du, die Seele sagt, ich kann im Moment nicht. Der Geist sagt, Seele, du kannst, ich gebe dir, was du sagen sollst. Ne? So, also, demnächst komme ich mit dem Mikrofon. Ne? Nein, keine Angst. Nachher kommt ihr nicht mehr. Keine Angst. Das mache ich hier nur mit den zwei Damen. Und mit Rolf. Da hat der Herr Nene gesagt. Okay. Nein, wir sollen allzeit bereit sein, ne? Aber ich wäre in der Situation, hätte ich auch so wahrscheinlich geantwortet wie du und ich hätte vielleicht mir das verkniffen, ich kann im Moment nicht. Okay, gut, wir sind jetzt, okay, ich habe zwar nur ein Viertel von dem, was alles so hier bereit liegt auf den Zetteln gesagt, aber ich denke, wenn wir das, es war auch viel Wiederholung, aber man muss manches 30 Mal hören, um es zu behalten, damit es richtig im Herzen verwurzelt ist. Ne? Halleluja.